Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas, sei gegrüßt.
Markus, auch an dich ein herzliches Grüß Gott und ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, ich mich auch, weil wir mal wieder schön auf Reisen gehen und du hast heute, ja, wieder ein Land ausgesucht, wo du dich, glaube ich, schon mal hinbegeben hast. Also du bist ein Wiederholungstäter und wir sind auch gar nicht so weit weg von unserem jetzigen Standort. Sag doch mal, wo es heute hingeht, Thomas.
Ja, Markus, wir sind heute in Tschechien und das sind wir das zweite Mal. Wir waren bei der Folge Nummer 8 mit Rudolf II. In Prag und heute sind wir in einer Festung, die sich Spielberg nennt und die sich in Brünn befindet. Und bitte, bitte, Markus, sag mir, dass du dort noch nie warst.
Muss ich enttäuschen, ich war schon mal in Brünn.
Also das ist ja mittlerweile ein Running Gag, wenn wir zwei uns hier unterhalten. Der Thomas erzählt Geschichten über Orte, die er als Reiseempfehlung für die Habsburger Reise rausgibt. Und ich glaube, die letzten 3 oder 4 Folgen war ich natürlich nicht dort, aber du warst schon dort. Also warst du auch auf Spielberg?
Nein, da war ich tatsächlich nicht. Und du musst schon nach Übersee mit mir fahren, damit ich manche Orte noch nicht gesehen habe. Aber Scherz beiseite, ich habe jetzt längst nicht alle gesehen, die wir hier besprochen haben. Und Brünn, das ist auch schon Jahrzehnte, liegt das zurück. Ich habe das damals im Rahmen einer Österreichreise nach Wien von der Wachau aus. Da ist es ja ehrlich gesagt nur ein Katzensprung nach Brünn. Ja. Da bin ich tatsächlich da mal einen Tag hingefahren und es war eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber der Ort, den du mir heute vorstellst und auf den du speziell eingehst, nämlich die Festung, die kenne ich in der Tat nicht.
Dann lass mich doch ein bisschen was über die Festungen und den Ort des Geschehens von heute erzählen. Diese Festung Spielberg, die ursprünglich im 13. Jahrhundert erbaut wurde, war viele Jahre der Stammsitz der Könige von Mähren und war dadurch auch natürlich eine wichtige Verteidigungsanlage. Wir wissen, dass diese Region immer in der Geschichte hart umkämpft war. Dann im 18. Jahrhundert hatten die Habsburger Geschmack dran gefunden, sich in der Festung Spielberg niederzulassen. Leider Gottes hatten sie keinen so einen richtig schönen Anlass, diese Festung einzunehmen, sondern sie haben sie dann als Gefängnis benutzt. Sie haben sie vor allem als Gefängnis benutzt für politische Gefangene und Gegner der Habsburger Monarchie. Dieses Gefängnis der Nationen, wie man es damals genannt hat, war berühmt, berüchtigt für die Härte, die dort vorherrschte. Ich habe dir da ein Bild mitgebracht, zum einen von der Festung und zum anderen von so einem Kerker, in dem so eine Puppe drin sitzt, dass man ein bisschen eine Vorstellung davon kriegt, wie es dort zuging damals. Und später dann im 19. Jahrhundert, also sprich gerade zu der Zeit der Revolution 1848, hat diese Festung auch wieder eine wichtige Rolle gespielt und war für die revolutionären Anführer und Intellektuellen ein Merkmal der Freiheit und der Unabhängigkeit, die dann auch später gegen das Habsburgerreich gerichtet wurde. Heute, glaube ich, ist das ganz was Normales. Diese Festung ist gut hergerichtet, hat ein Museum mittendrin und hat, glaube ich, auch die Zelle, in der wir uns dann nachher gleich mal bewegen, immer noch anzuschauen. Also eine von vielen Festungen, eine von vielen Burgen, die wir uns auf unserer Reise immer wieder zu Gemüte führen. Ich bin gerade überlegen, ob ich der Festungs-Uhu bin und du der andere Location raussuchende. Wie würdest du das gerade einschätzen?
Ja, du hast da schon ein Faible für diese Wehranlagen, spüre ich. Ja. Und aber es geht dir ja, glaube ich, wie mir auch jetzt weniger um ein Bauwerk oder um eine Stadt, sondern es geht da vor allen Dingen um die Geschichte, die sich da drum spannt. Aber trotz allem möchte ich schon noch mal ein bisschen was vielleicht über die Stadt, die dazugehört, wissen von dir. Also das Brünn hat ja eigentlich noch einen deutschen Titel. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, das war ziemlich lang in Habsburger Hand und war, glaube ich, auch eine sehr wichtige Stadt als Hauptstadt von Mähren, oder?
Also da hast du natürlich vollkommen recht. Zu Habsburger Zeiten hat Brünn, würde ich mal, zu den Top 5 Location gehört. Auch was die politische Verwaltung und auch den Ort des Gefängnisses anbetrifft. Es war natürlich auch und ist es auch heute noch eine Stadt, die in einer wunderschönen Landschaft liegt. Wir sind hier in so einer hügeligen Gegend unterwegs, welche du ja damals hoffentlich nur so in Erinnerung gehalten hast. Wir haben Weinberge, wir haben ausgedehnte Wälder. Ja, wenn man gern Outdoor-Aktivitäten betreibt, dann sollte man da einfach mal Urlaub machen. Wie so oft, wenn ich mich mit so einer Folge beschäftige, gehört Brünn jetzt für mich dazu, dass ich dort einmal Urlaub mache tatsächlich, vielleicht Fahrradtouren etc. pp. Mir vornehme. Und man darf nicht vergessen, Brünn ist die zweitgrößte Stadt in der Tschechei. Und man glaubt es immer gar nicht, hat eine uralte Universität, ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Architekturen. Wir haben hier das ganze Repertoire von der Gotik zum Barock zum modernen Bauten. Und ich glaube, es lohnt sich, sich die Stadt durchaus mal anzuschauen. Und natürlich wirst du mich jetzt hoffentlich fragen, bitte fragen wir nicht, was es mit den Habsburgern zu tun hat, aber vielleicht kannst du die Frage etwas umformulieren.
Doch, das frage ich dich natürlich, aber vielleicht noch mal kurz eine Bemerkung von mir zu diesem Städtchen, das wirklich ich als sehr, sehr schön in Erinnerung habe und auch das Umfeld sehr, sehr schön in Erinnerung habe. Und ich glaube, das ist eine von diesen Städten, die man nicht so richtig kennt, weil sie einfach nicht auf so einem klassischen Weg liegt. Also ich kenne jetzt keine Strecke, die direkt an Brünn vorbeifährt. Es sei denn, du fährst vielleicht über Prag nach Bratislava, aber das machen halt nicht so viele. Und deswegen ist es ein Kleinod, das man sicherlich mal besuchen kann, wenn man auf dem Weg nach Wien ist. Man muss halt einfach ein bisschen vom Weg abkommen, aber es lohnt sich. So, und jetzt frage ich dich ganz unkonventionell. Du hast ja gesagt, ab dem 13. Jahrhundert ist diese Festung schon erwähnt oder gebaut und hat bis zum 18., 19. Jahrhundert ihre Aufgaben erfüllt. Das heißt, in diesen 500 Jahren hast du mir irgendeinen Habsburger mitgebracht, den mit dieser Festung was verbindet. Wer ist es, Thomas?
Genau, Markus. Und bitte erlaub mir, dass ich dir diesmal erstmal eine kleine Geschichte erzähle, um dich abzuholen. Stell dir einfach mal vor, ein junger Mann, Anfang 20, sitzt in diesem berühmten Gefängnis in einer kleinen, nassen und feuchten Zelle auf dem Steinboden, sitzt so in einem Schneidersitz da und beobachtet so die Tropfen, wie sie von der Decke fallen. Er friert und ist in Eisenketten, die am Arm und am Bein schmerzen, angekettet und fristet dort so sein Dasein. Du bist bei mir, kannst du dir das vorstellen? In dem Moment geht die Türe auf und es kommen gut gekleidete Soldaten rein und der Kollege, der hier am Boden sitzt, als vermeintlicher Gefangener, hat eben keine Lumpen an, sondern er hat eine Generalsuniform an mit goldenen Knöpfen. Und wenn du die Geschichte jetzt ohne davon Kenntnis zu haben hören würdest, wen würdest du dann in so einer Situation vermuten?
Naja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil du hast jetzt gesagt, eine Generals, also eine Uniform, gell? Das heißt, es wird schon jetzt ein bisschen später sein in der Geschichte, aber es wird mit Sicherheit, passt es überhaupt nicht zu Franz Josef. Also ich hätte es mal gesagt, so in die Zeit von, ja, Maria Theresia oder vielleicht später Franz der Erste, ja, Josef vielleicht, ja.
Man sieht schon, wir zwei sind absolute Habsburger Spezialisten in laienhafter Art und Weise. Du liegst goldrichtig in deiner Einschätzung. Wir sind im Jahr 1766 unterwegs und derjenige, der hier in Ketten liegt, ist ein Kaiser und er liegt freiwillig dort in Ketten.
Aha, das musst du mir jetzt erklären.
Wir unterhalten uns heute über Josef II., der uns sicherlich ein Begriff ist, der Thronfolger und Sohn von Maria Theresia, zugleich der Bruder von Marie Antoinette, also wirklich durchaus eine Berühmtheit, eine historische Berühmtheit, aber glaube auch eine Person, von der man jetzt nicht alle Tage was hört, eher so ein bisschen unauffällig aus allgemeinhistorischer Sicht. Naja, also der Kaiser Josef II. Sitzt hier, selbst gewählt, in Ketten in dem Gefängnis, um im Rahmen einer seiner vielen Reisen die Nähe zu seinem Volk zu spüren.
Aha, also zu seinem Volk spürt er die Nähe, indem er sich selbst freiwillig in einen Kerker einsperren lässt.
Kannst du das nachvollziehen?
Naja, also so, es gibt ja einiges, was wir bei Josef II., und ich glaube, du wirst noch drauf zurückkommen, als merkwürdig heutzutage ansehen. Du erinnerst dich, wir haben mal eine Folge gemacht über Mozart und die Habsburger, und da taucht er auch auf, weil er hat ja Mozart ein paar Jahre begleitet. Ja, und ja. Ich kann mich daran erinnern, dass er sich auch Mozart gegenüber merkwürdig, um nicht zu sagen abweisend, verhalten hat. Und wir hatten damals gesagt, der wird uns sicherlich noch mal begegnen. Und heute haben wir ja die Gelegenheit, mal ein bisschen näher auf diesen Mann da zu schauen. Also die Geschichte ist jetzt, glaube ich, einzigartig in der Habsburger Geschichte. Zumindest hatte ich sie noch nie gehört. Und ich glaube nicht, dass es einen Zweiten gibt, der sich also freiwillig in ein Gefängnis begeben hat, um dort seinem Volk nahe zu sein, hast du gesagt.
Um seinem Volk nahe zu sein, etwas, was ihn in den ersten Jahren seiner Regierungszeit sehr, sehr stark bewegt hat. Und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, weil es auch an dem Ort Brünn passiert ist. Er war auch auf einer seiner Reisen dann auf dem Land unterwegs. Er begegnete einem Bauer, der gerade beim Pflügen war. Und ob das jetzt ein PR-Gag war oder ob es wirklich eine Emotion von ihm war, er hat dem Bauer den Pflug abgenommen und hat als Kaiser den Pflug durch die Erde getrieben.
Ja, die Geschichte kannte ich auch. Und ich würde sagen, Thomas, jetzt hast du so ein bisschen mich so angeteasert. Jetzt möchte ich mal von der Steffi hören, was es mit Josef II. So auf sich hatte.
Let's go.
Josef II., geboren am 13. März 1741, war der älteste Sohn von Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Franz I. Stephan. Er wurde in eine Zeit des Umbruchs und der Aufklärung hineingeboren und erhielt eine umfassende Ausbildung, die sich an den Prinzipien der Aufklärung orientierte. Seine Erziehung durch vornehmlich aufgeklärte Lehrer legte den Keim für seinen späteren Reformeifer. Berühmte Köpfe wie Wenzel Anton von Kausnitz, der bereits seiner Mutter Maria Theresia diente, waren nicht nur seine Lehrer, sondern wurden auch zu Weggefährten. Die Philosophen der Aufklärung prägten sein Denken und Handeln. Immanuel Kant, Voltaire und Rousseau lagen bestimmt auf seinem Nachttisch. 1765 wird Josef nach dem Tod seines Vaters zum römisch-deutschen König gekrönt und beginnt eine Mitregentschaft mit seiner Mutter Maria Theresia. 1780, nach dem Tod Maria Theresias, wird er Alleinherrscher. Sein Verhältnis zu Maria Theresia kann als komplexe Beziehung bezeichnet werden, geprägt von Liebe und Respekt, aber auch von politischen Meinungsverschiedenheiten. Als Mitregent stand er oft im Schatten seiner Mutter und konnte vieles, was ihn bewegte, erst nach ihrem Tod durchsetzen. Josef II. Führte weitreichende Reformen durch, die das Bildungswesen, das Rechtssystem, die Kirchenpolitik und die Abschaffung der Leibeigenschaft betrafen. Seine Reformen waren von aufklärerischen und zentralistischen Idealen inspiriert, stießen aber auch auf erheblichen Widerstand und mussten teilweise wieder zurückgenommen werden. In den 1760er und 1770er Jahren unternahm Josef II. Ausgedehnte Inkognito-Reisen durch ganz Europa. Unter dem Pseudonym Graf von Falkenstein wurden seine Reisen über die Provinzen berühmt. Er wollte Land und Leute kennenlernen, um sein Reich besser zu verstehen. Seine Reisen führten ihn von San Sebastian im Westen bis Moskau im Osten und von Riga im Norden bis Neapel im Süden. Trotz seiner anfänglichen Popularität führte der Widerstand gegen seine Politik zu einer zunehmenden Entfremdung von seinen Untertanen. Joseph II. Starb am 20. Februar 1790 ohne direkte Nachkommen, was zu einer Neuorientierung der habsburgischen Politik unter seinem Bruder Leopold II. Führte. An Joseph II. Wird oft als Reformkaiser erinnert, dessen Regentschaft eine Ära der intensiven, wenn auch teilweise kurzlebigen Aufklärungsreformen markierte. Sein Vermächtnis ist bis heute eine Mischung aus Bewunderung für seine fortschrittlichen Ideale und Kritik an der Umsetzung seiner Politik.
Ja, Thomas, wieder mal ein interessanter Lebenslauf, interessante Aspekte von diesem Joseph, der, glaube ich, das kann man sagen, einer der meistzitiertesten Habsburger überhaupt ist, weil er eben so viel Bahnbrechendes verändert hat. Und ich glaube, er steht so an der Zeitenwende. Er ist eigentlich ein Aufklärer, während seine Mutter, die Maria Theresia, tatsächlich noch richtig im Barock verhaftet war. Und ich glaube, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn man sagt, dass die Beziehung zwischen Mutter und Sohn war ja jetzt nicht so ganz einfach, oder?
Also man kann, glaube ich, ganz getrost sagen, diese Beziehung war sehr, sehr komplex, kompliziert und auch teilweise von nicht nur Liebe, sondern auch von Hass geprägt. Man darf nicht vergessen, dass Joseph II. Mehrfach sein Amt bei seiner Mutter niederlegen wollte, weil er eben mit seinen Reformansätzen, über die wir uns jetzt gleich ein bisschen unterhalten wollen, einfach nicht durchdringen konnte, weil natürlich Maria Theresia auf einem ganz anderen Planeten unterwegs war. Besser gesagt, sie war eigentlich auf einem alten Planeten und Joseph II. Wollte eigentlich in die Zukunft schreiten und daraus entstand natürlich ein massiver Konflikt.
Ich habe mal gelesen, dass mit ein Grund seines schwierigen Charakters war, dass er als Kind wirklich verhätschelt wurde, wie man nur verhätschelt werden kann. Er war halt der Erstgeborene, der Thronfolger und man hat ja diese Kinder wirklich wirklich mit Samtpfoten angefasst und ihnen jeden Wunsch erfüllt und dann die Hygienedamen, die dann irgendwann mal kamen, wir hatten das schon mit ein paar Folgen, gell? Also er muss, glaube ich, da von seiner Kindheit einerseits verhätschelt worden sein, aber andererseits halt auch, im wahrsten Sinne des Wortes, verzogen worden sein, sodass er einfach, glaube ich, Zeit seines Lebens ein komischer Kauz war, oder?
Und da hast du da natürlich vollkommen recht und ich kann dir das auch ein bisschen erklären. Sein Vater, Franz I. Stephan, war im Endeffekt der Lebemann. Ja, er ist ja als Kaiser und als Mann von Maria Theresia eigentlich nie so richtig in der Politik aufgeschlagen. Er hat sich nicht um die Kriege gekümmert, auch nicht um die Politik. Aber was er war, weiß ob du das wusstest, er war einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner seiner Zeit. Er war einer der reichsten seiner Zeit. Aber er war natürlich ein maximaler Lebemann. Und die Erziehung des jungen Joseph musste er machen, weil Maria Theresia schon früh erkannt hat, dass sie zu ihrem Sohn in der Form nicht durchdringt. Und das ist an solchen Konflikten dann auch zutage gekommen, dass er sich auch schon früh mit Aufklärern beschäftigt hat. Er hat französische Literatur gelesen, Voltaire und so weiter. Und das war natürlich für die Mutter vollkommen untragbar. Und deshalb hat sie das Amt der Erziehung dann irgendwann an ihren Mann abgegeben. Und dieser Reformgedanke ist in ihm ja dann fast am Schluss bis zum Wahnsinn getrieben worden. Wir werden das auch noch kurz erfahren. Und deshalb, der Vater war wahrscheinlich auch ein bisschen schuld an seiner Erziehung.
Und weil du das Stichwort zu französischer Literatur und Voltaire, das war natürlich auch sicherlich, könnte ich mir vorstellen, ein wichtiger Grund für die Maria Theresia, das abzulehnen, weil sich ja ihr Hauptkonkurrent in Europa, nämlich Friedrich der Große von Preußen, sich ja sehr, sehr gerne mit Franzosen abgegeben hat, gerade auch mit Voltaire Französisch gesprochen hat. Also das Französische war nicht nur als der Erzfeind der Habsburger, sondern auch durch die Bindung an Preußen, glaube ich, am Hof verpönt. Und ich kann mir gut vorstellen, das kann ihr nicht gefallen haben, dass ihr Sohn sich damit dafür interessiert hat und dieses Gedankengut auch in sich aufnehmen wollte.
Und Markus, ich kann dir da nur die Krone aufsetzen zu dem Ganzen, weil Joseph II. War schon sehr früh ein großer Fan von Friedrich dem Großen und er hatte zu seiner Jugendzeit die Kriege und Schlachten nachgespielt. Er hat auch die Schlachten nachgespielt, die Maria Theresia verloren hat. Und dann stellt ihr das einfach mal bildlich vor, wie man im trauten Heim dann daheim sitzt und die Mutter muss mit anschauen, wie der Sohn Juhu und Attacke etwas nachspielt, was ein großer Frust ist. Das
ist ehrlich gesagt nicht so leicht, sich vorzustellen. Ja. Aber er hat ja immerhin dann die Chance gehabt, mitzuregieren. Er wurde ja dann, als sein Vater gestorben ist, wurde er ja auf dem Papier zumindest dann auch wieder König und durfte mitregieren mit seiner Mutter. Aber ich glaube, so richtig zum Zug kam er natürlich nicht, wie das so häufig ist. Die hat da schon weiterhin die Daumen draufgehalten und hat ihn unterdrückt, oder?
Genau. Und genau in dieser Zeit entsteht eigentlich genau das, was wir heute auch als Ort in den Mittelpunkt gestellt haben. Was hat er gemacht? Er ist auf Reisen gegangen, aber er ist nicht so auf Reisen gegangen, wie das damals üblich war, mit einer riesen Gefolgschaft, sondern er ist mit kleinem Gepäck und unter falschem Namen auf Reisen gegangen. Auch das wird seine Mutter ihm nie so richtig verziehen haben. Er ist als Graf von Falkenstein im Endeffekt durch ganz Europa gereist. Und das ist genau in der Zeit hat es stattgefunden, in der er im Endeffekt Mitregent war. Und das wollte er damit erreichen. Er wollte, so wie wir es eingangs gesagt haben, er wollte wissen, wie sein Volk tickt. Er wollte spüren, wie es seinem Volk geht und hat dazu natürlich auch keine Kosten und Mühen gescheut. Hat auch im Rahmen dieser Reihe tatsächlich mal 3 Tage lang mit Friedrich dem Großen zusammen diskutiert, sich ausgetauscht. Beide sollen sich sehr gut verstanden haben. Beide waren aber auch in vielerlei Hinsicht unterschiedlicher Meinung. Friedrich der Große hat zum Abschluss dieses Treffens dann ihm mitgegeben, dass aus ihm mal ein großer Herrscher werden würde, ein Reformkaiser, so wie er es war und ist. Und die Geschichte hat dann ihren Lauf genommen.
Ja, Thomas, in 1780 ist es ja dann soweit, seine Mutter stirbt und jetzt hat er ja freie Bahn sozusagen. Und ich glaube, von den vielen Aspekten von dieser Person willst du so ein bisschen auf seine Reformen tatsächlich näher eingehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Ja, das würde ich sehr gerne tun, weil es wirklich sehr spannend ist. Weil es gibt eine Anfangszeit von Josef II. Und eine Endzeit. Und das sind sehr extreme Gegenpole, die wir jetzt da gleich kennenlernen. Vielleicht einen Aspekt. Sein Vater, ich habe es ja gerade vorher berichtet, war einer der reichsten zu dem Zeitpunkt, als er starb. Er hat damals 20 Millionen Gulden an seinen Sohn vererbt. Und was glaubst du, was sein Sohn mit diesen 20 Millionen Gulden machte?
Gereist.
Nee, viel besser. Er hat Staatsschulden getilgt und das zeigt schon auch ein bisschen seine Denkweise. Er war wirklich ein Politiker durch und durch und er war getrieben davon, ein Staatswesen zu gründen, in dem es allen besser geht. Das heißt aber nicht, dass es am Schluss funktioniert hat, aber das war sein höchstes Ziel. Und daraus generierte er natürlich in dem Moment, wo er allein Regent war, verschiedenste Reformen. Und ich möchte einfach mal ein paar wesentliche Aspekte erwähnen. Fangen wir einfach mal mit dem Staatswesen an. Er hat relativ schnell das Strafgesetz vereinheitlicht. Man denkt immer heute, das ist alles ganz easy, wir haben ein einheitliches Grundgesetz und so weiter. Das war damals nicht so. Er hat das über die Habsburger Landen, hat er im Endeffekt eine einheitliche Rechtsprechung erzeugt. Er hat etwas, und das hat eine richtige Welle geschlagen, er hat sofort, nachdem er Alleinregent war, die Religionsfreiheit ausgerufen, Markus. Und ich glaube, das ist in der damaligen Zeit schon noch eine Nummer gewesen, wenn man einfach mal als erzkatholische Dynastie mehr oder weniger gesagt hat, jetzt können hier alle ihrem Glauben nachkommen, wie sie es gerade wollen.
Ja, absolut. Das ist sicherlich, sag mal, da kommt sicherlich sein aufklärerischer Geist, den er hatte, kommt da in erster Linie durch. Das war für ihn einfach selbstverständlich.
Und damals war Papst Pius VI. Der Führer der katholischen Gemeinschaft. Und was glaubst du, was der gemacht hat, nachdem diese Religionsfreiheit ausgesprochen wurde?
Das, was Päpste so machen, wahrscheinlich hat er eine Exkommunikation.
Oh, Markus, du bist zu sehr im Mittelalter. Da waren wir schon ein bisschen softer unterwegs. Er ist einfach nach Wien gefahren zu Josef II. Und hat versucht, ihn davon zu überzeugen, dass das jetzt nicht so ganz gut ist. Aber Josef II. War das wurscht. Der Papst durfte wieder nach Hause fahren. und die Religionsfreiheit blieb so bezeichnet, wie sie von ihm tituliert wurde. Er hat die Grundsteuer für den Adel eingeführt. Da kannst du dir vorstellen, dass der Adel Amok gelaufen ist. Und er hat auch natürlich versucht, Deutsch als Staatssprache einzuführen, Betonung Versuch. Also siehst du, allein auf Staatswesenebene, ich habe hier eine ganze Menge noch andere Punkte draufstehen, das sind schon sehr gravierende Einschnitte, die er da aktiviert hat und die natürlich nicht von allen positiv aufgenommen wurden.
Aber immerhin hat er auch, ich sage jetzt mal, was Bleibendes, Positives, also nicht, dass das jetzt alles negativ war, aber er hat halt seinem Volk schon ein paar Sachen auferlegt und unkonventionelle Entscheidungen getroffen, aber ich glaube, er hat auch meines Erachtens tatsächlich auch den Prater eröffnet und den Prater, also diese herrliche Wiese, ja, so heißt es ja ursprünglich, ist ja in dem Wort Prater drin oder heute Lust zum Lustwandeln geeignetes Viertel mit Vergnügungspark und so weiter, geht tatsächlich auf Josef, diesen strengen Reformkaiser, zurück.
Ja, er war halt hin und her gerissen zwischen ich gebe meinem Volk was zurück und ich fordere von meinem Volk was, und diesen Spagat ist er bis zu seinem Tod gegangen und hat natürlich, wie du gerade sagst, auch viel Gutes geschaffen. Er hat zum Beispiel auch Krankenhäuser und Schulen bauen lassen. Und ich möchte mal auf einen Aspekt eingehen, der auch mit der Kirche wieder zu tun hat. Das hat mir am meisten erstaunt. Er hat in seiner Zeit 700 Klöster geschlossen. Und zwar hat er nur Klöster geschlossen, die keinen klaren Lehrauftrag oder soziale Aufgaben erfüllt haben. Also man höre und staune, 700 Kloster. Jetzt würde man sagen, okay, er hat 700 Kloster geschlossen, das Geld hat er irgendwie vereinnahmt im Staatshaushalt. Nein, das hat er nicht getan. Er hat parallel dazu die Schulen aufgebaut für Pfarrer und hat 3000 neue Pfarreien gegründet, die eben diesen sozialen und allgemeinen Ansatz erfüllten. Also das sind so Aspekte, die mich bei der Recherche zu Josef II. Immer wieder erstaunt haben.
Ja, also das ist wirklich bemerkenswert, wenn man sich überlegt, wir sind vor über 200 Jahren. Ja? Und die Gedanken, also das, was er so aufs Papier bringt, was er umsetzen wollte, die sind ja eigentlich bisher zumindest fast alle wirklich lobenswert. Und man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass er da auch Feinde hatte oder dass er damit nicht ankam. Natürlich hat der Adel keine Lust gehabt, hat eine Steuer zu zahlen, und die Klöster, die gewohnt waren, dass sie tun und lassen konnten, was sie wollten, die werden auch nicht Hurra geschrien haben. Aber für die Allgemeinheit, muss man doch sagen, hat er sehr, sehr viel erreicht.
Und es kam natürlich kurzfristig zu einer gewissen Verarmung der Äbte, die dann zeitweise schauen mussten, wo sie bleiben, ja.
Ja, sie werden es überlebt haben. Aber ein Aspekt, den du noch gesagt hast mit dem Krankenhaus, ist natürlich für mich sehr, sehr interessant, weil überhaupt, dass es ein Krankenhaus gab, das auch so organisiert war, ist ja schon mal eine wahnsinnige neue Leistung. Und das Krankenhaus steht ja meines Erachtens auch heute noch. Gell? Und ich glaube, es steht auch in der sogenannten Josefsstadt, die nach ihm benannt ist. Es ist ein ganzes Stadtviertel dann damals entstanden. Ich glaube auch mit Sozialwohnungen und so, gell? Wo er also auch da sehr viel Geld reingesteckt hat zum Wohle seiner Bevölkerung.
Ja, und das Krankenhaus heißt heute nur Josephinum, ist, glaube ich, für Wien eins der bekanntesten Krankenhäuser.
Ja.
Glaube ich, so ähnlich zu sehen wie in Berlin die Charité, also wirklich ein historisches Haus. Ursprünglich hat er das Krankenhaus ja gegründet, um Ärzte zu schulen für seine Soldaten, wenn sie auf den Schlachtfeldern verletzt wurden. Also das alles hat eine sehr, sehr stringente Vorgehensweise. Und Markus, vielleicht eine Randbemerkung, weißt du, was ein Tabaktrafiken ist?
Nein.
Ja, auch da hat er eine Verordnung dazu erlassen, dass kriegsversehrte Tabaktrafiken gründen können. Und ein Tabaktrafik ist nichts anderes wie ein Kiosk, in dem Tabakwaren, Alkohol und Zeitungen verkauft wurden. Also das heißt, in gewisser Hinsicht hat er das Kiosk gegründet, um Kriegsversehrten eine Einnahme zu geben. Also ich könnte dir endlos solche Geschichten erzählen. Das ist total crazy, was der Mann alles sich ausgedacht hat.
Ich habe auch noch eine auf Lager, Thomas. Ja, er hat nämlich auch, ich glaube, die Bestattungsrituale verändert und angepasst und vorgeschrieben. Und ich glaube, in der Zeit ist es dann später zurückgenommen worden, wo er in der Regentschaft war, durfte man sich also nicht mit einem normalen Sarg beerdigen lassen, sondern man hat dann Särge entwickelt, die unten eine Art Falltür hatten, und der Sarg wurde also ins Grab eingelassen, dann wurde eine Falltür geöffnet und die Leiche ist in einem Sack dann aus diesem Sarg dann ins Grab gepurzelt und den leeren Sarg hat man dann wiederverwendet. Also er war schon auch ein bisschen skurril, der Mann.
Du sprichst gerade den josephinischen Gemeindesarg an.
Genau.
Ja, das ist wirklich skurril. Das ist wirklich skurril und naja, er hat natürlich auch, wusstest du eigentlich, wie viel, du siehst, ich sprudel über vor diesen ganzen Themen, die er aufgerufen hat. Wusstest du, wie viele Feiertage, katholische Feiertage es damals zu seiner Zeit gab?
Nein, aber sicherlich mehr wie heute.
150 katholische Feiertage, auch die hat er zum größten Teil abgeschafft, weil er natürlich in seiner Wahrnehmung gesagt hat, das ist ja vollkommen unproduktiv, wie soll ein Staat gedeihen und wachsen, wenn die Leute ständig in Feiertagen nichts tun. Also das Ganze nannte sich dann übrigens Toleranzpatenten. Also er hat für alles einen Namen gefunden und hat es dann im Endeffekt auch in der Sturm- und Drangzeit seiner Regentschaft auch umgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Alles, was wir gerade besprechen, sind Dinge, die umgesetzt wurden. Und deshalb habe ich nur einen für dich. Er hat sogar die Wallfahrt nach Mariazell, ein Ort, den du auch schon wunderschön besprochen hast, ein Heiligtum in der Habsburger Zeit, er hat diese Wallfahrt verboten. Und dann hat Papst Pius der VI., den wir schon mal hatten, nochmal eine Reise zu ihm gemacht, die auch erfolglos zu Ende ging.
Ja, Thomas, sehr, sehr viel Informationen und ich glaube, du könntest jetzt hier noch, so habe ich zumindest das Gefühl, stundenlang über die Reformen, Reförmchen und über Skurrilitäten von dem Josef erzählen. Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal auf deinen Ort zurückkommen, weil da hätte ich ganz gerne noch mal gewusst, was hat ihn jetzt dahin verschlagen und hat er dann eine Nacht verbracht oder ganze Tage und in dieser Zelle und was hat ihm das dann, wie ist die Geschichte weitergegangen? Was hat er da draus gemacht?
Ja, Markus, erzähle ich gerne ein bisschen was darüber. Es war eine der ersten Reisen, die er unter dem Namen Graf von Falkenstein im Endeffekt unternommen hat. Und man darf sich das wirklich so vorstellen. Er war, glaube ich, mit einer Gefolgschaft von um die 10 Leute zu Pferd unterwegs. Natürlich war in der Gefolgschaft Militär dabei, es war sein Leibarzt dabei, es waren Gelehrte dabei. Also er war jetzt nicht ganz ohne unterwegs, aber es war für seine Zeit und für seinen Stand natürlich vollkommen undenkbar, das zu tun. Und auf dieser Reise war er jetzt auch eben in Brünn unterwegs, hat sich, wie viele Stunden oder wie viele Tage er sich in der Zelle einsperren lassen hat, habe ich leider nicht recherchieren können. Ich gehe davon aus, dass es dann schon überschaubar war, lass es ein Tag sein, um das Gefühl aufzunehmen. Und was er aber natürlich auch in diesen Städten, unter anderem auch in Brünn gemacht hat, er ist als Kontrolleur in die Behörden hineingefahren und hat sich alles zeigen lassen. Und er hat Hof gehalten, aber in einer anderen Art und Weise. Auch in Brünn hat er Bittsteller vorsprechen lassen, hat deren Briefe aufgenommen, hat auch Zusagen gemacht und all das dann im Endeffekt nach Wien transferieren lassen, um es dort dann ja wiederum umsetzen zu können. Also er war dann schon aktiv. Die Geschichte mit dem Pflug war auch in der Nähe von Brünn. Also Brünn war schon ein Ort, an dem er relativ lang gewirkt hat. Und von Brünn aus ist es dann natürlich weitergegangen in die anderen Regionen, die dann, ich glaube, insgesamt bei 7, 8 Reisen vollzogen wurden. Ich habe es vorher schon mal gesagt, glaube ich. Er hat allein 50.000 Kilometer in Europa zurückgelegt. Und er hat natürlich fast alles gesehen, von Moskau bis zum Atlantik rüber. Und er war sogar in Neapel unten. Und Markus, du als alter Habsburger Profi, wer hat damals Neapel regiert?
Ja, ich würde mal sagen,
sag einfach ein Habsburger, da liegst du nie falsch. Es war sein Bruder, der Leopold, der praktisch Neapel unter sich haben durfte.
Und die Toskana auch.
Und die Toskana, gell? Also es war alles nicht ganz so schlecht. Er hatte eigentlich die schöneren Länder. Die waren ja durchaus auch sehr prosperierend unterwegs. Und was natürlich dann wiederum für den Ort, den ich heute rausgesucht habe, dieser Ort ist eigentlich für mich exemplarisch für all seine Reisen, die er gemacht hat. Und ich habe diesen Ort einfach deswegen rausgesucht, weil dort einfach zwei ganz wesentliche Dinge, sage ich mal, passiert sind, die deutlich machen, was seine Zielsetzung war, was seine Intention war. Und vielleicht eine Tragik dazu. Man sagt ja dem Josef II. Oft nach, dass er 100 Jahre zu früh gelebt hat. Ich glaube, das stimmt tatsächlich, weil alles, was er so vorangebracht hat, wäre in 100 Jahren später wahrscheinlich viel erfolgreicher gewesen. Und es gibt ja eine Reise, die er nach Versailles gemacht hat, um seine Schwester zu besuchen und seinen Schwager. Und diese Reise war circa ein bisschen mehr wie 10 Jahre vor der Französischen Revolution. Das Interessante war, dass ihn damals noch seine Mutter dorthin geschickt hat, um die Schwester einfach einmal nochmal, jetzt sage ich es mal ganz salopp, flott zu machen, um endlich mal einen Thronfolger zu bringen. Also das sind ja auch so Aufgaben gewesen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Und er hat im Endeffekt seinem Schwager damals schon vorhergesagt, wenn er sich nicht mit dem Volk beschäftigt und nicht aus seinem Versailler Schloss herausgeht, wird das Ganze in einer Revolution untergehen. Das hat er zweimal vorhergesagt, einmal bei Friedrich dem Großen, den er getroffen hat, und einmal auch bei seinem Schwager. Naja, wie es dann später kam, 1789, wissen wir alle.
So ist es, ja. Thomas, du hast es eben schon kurz angesprochen, also er hat dann seinem Schwager also noch Nachhilfeunterricht gegeben, wie man einen Thronfolger erzeugt, würde ich mal sagen. Ja. Wie war denn sein eigenes Liebesleben?
Ja, sein eigenes Liebesleben war wie so oft tragisch. Er hatte seine erste Frau, die ihm natürlich verheiratet wurde, eine Isabella. Die hatte er dann lieben gelernt. Das war seine große Liebe, ich glaube auch seine einzigste Liebe. Die ist leider viel zu früh dann an den Pocken gestorben. Und alles, was danach kam, war für ihn, glaube ich, kein großes Liebesereignis mehr. Er ist ja dann auch mehr und mehr, umso älter er wurde, ja, emotional vergrämt gewesen. Er war jetzt kein einfacher Mensch. Also mit ihm konnte ich, glaube ich, jetzt kein Bier trinken gehen und dich locker unterhalten. Er hat sich, glaube ich, immer mehr in diesen Wahn der Reformen verfangen. Und das sagt nur eins ganz deutlich. Er hat ja dann kurz vor seinem Tod 6.000 Gesetze erlassen. Wenn man das mal rückrechnet, hat er dann in seiner Hochzeit bis zu 2 Gesetze am Tag rausgebracht, die natürlich auch zum Großteil dem Wahnsinn nahe waren.
Ja, und seine Mutter hat ja dann, um das vielleicht noch zu ergänzen, nach dem Tod seiner ersten geliebten Frau dann versucht, wie die Habsburger es halt immer getan haben, durch eine Heirat mit einer Bayerin Bayern irgendwie an das Habsburgerreich anzugliedern, diese Ehe mit einer Maria Josepha von Bayern. Ja. War aber tatsächlich, glaube ich, ein Desaster. Also die Frau passte nicht zu ihm und muss auch sehr unattraktiv gewesen sein. Und ich glaube, das, was ich so gelesen habe und was so gar nicht zu ihm passt, also er ist dann mehr oder weniger ganz unkonventionell und für alle auch sichtbar in Bordelle gegangen, oder? Ja, und hat es auch nicht irgendwie versucht zu verhindern, dass das öffentlich wurde, oder?
Er ist tatsächlich in Wien unterwegs gewesen und da gibt es ja in Wien dann eine Ecke, die nennt sich der Spittelberggasse und die Gutenberggasse. Dort gibt es heute noch anscheinend ein Haus, eine Gaststätte von damals und da steht über dem Eingang, also schön geschrieben, Durch dieses Tor im Bogen kam Kaiser Josef II. Geflogen, 1778, soll heißen, auch dort war er nicht so sehr beliebt, er war dort in einem Bordell damals und man hat ihn einfach unwissenderweise rausgeschmissen.
Weil er, so wird berichtet, auch immer sehr schlecht gezahlt hat. Also geizig war er dann tatsächlich doch.
Ja. Und du kannst dir vorstellen, Markus, zum Ende unserer Folge und auch zum Ende seines Lebens war er kein beliebter Herrscher mehr. Er starb ja dann auch relativ früh und er starb eigentlich vergrämt und einsam. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich dann irgendwann mal wieder in der Kapuzinergruft wiederfindet und man steht vor dem barocken Grab seiner Mutter und seines Vaters, opulent und ohne Ende. Und sein Sarg ist, glaube ich, von Bescheidenheit nicht zu übertreffen. Der steht einfach davor. Das zeigt natürlich deutlich, was man dann auch von ihm gehalten hat zum Zeitpunkt seines Todes.
Aber zumindest war es kein Sarg, den man nochmal recycelt hat. Er steht heute immer noch da, aber ich kann mich auch sehr gut an diesen Sarg erinnern und es an, ich sage jetzt mal, Bescheidenheit und Einfachheit, glaube ich, nicht zu überbieten in dieser Kapuzinergruft.
Ja.
Thomas, wir haben jetzt, glaube ich, ein Drittel der Folgen bald oder schon über ein Drittel der Folgen unserer Podcast-Reihe produziert. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich mal so habe sprudeln hören wie über Josef II. Ist er mit der heutigen Folge dein Lieblings-Habsburger oder sehe ich das falsch?
Also Markus, ich muss es ein bisschen differenzieren. Er ist mein Lieblings-Habsburger bis zu seinem Alter um die 40, 45. Danach muss ich feststellen, hat ihn dann irgendwann der Wahn gepackt und er hat seinem Volk dann tatsächlich eher Schlechtes wie Gutes getan. Aber interessanterweise ist sein Lebenswerk ja dann 100 Jahre später dann tatsächlich zum Tragen gekommen. Viele Ansätze der Demokratie, die Revolution 1848, da sind viele Dinge aufgenommen worden, die er seinerzeit einmal sich ausgedacht hat. Und man hat ihn auch, glaube ich, zu diesen Revolutionsjahren auch hochgefeiert als Reformer an sich. Es ist mein Lieblings-Habsburger, ich lege mich gerade fest, aber nur bis 45.
Okay, ist eine Aussage. Und die ganze Zeit, glaube ich, um das vielleicht nochmal einzuordnen mit Maria Theresia, die wir ja auch schon mal besprochen hatten, zumindest ansatzweise unserer Mozart-Folge, seine Schwester, über die du auch eine tolle Folge damals produziert hast, die Marie Antoinette. Ja? Also in dieser Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Es ist ja so eine Übergangszeit und deswegen, glaube ich, ist es auch so spannend mitzuerleben, wie ein Mann versucht hat, in dieser Zeit seinen Staaten, sein Volk irgendwie mitzunehmen und Sachen, die sicherlich anstanden, und ich glaube, das muss man wirklich zugutehalten, in die Hand zu nehmen, sie auch durchzusetzen. Ja, und offensichtlich hat er aber dann keinen Berater gehabt, der gesagt hat, und da tun sich ja Parallelen vielleicht auch zur heutigen Zeit auf, jetzt geh mal ein bisschen vom Gas und nimm auch dein Volk mit den ganzen Reformen und Änderungen, die du hier umsetzen möchtest. Gell? Er war einfach zu schnell.
Er war zu schnell, er war dann auch zu hektisch und er hat einfach zu viel gemacht. Ja? Und das wurde ihm dann am Schluss doch auch zum Verhängnis. Darf ich nur eine Geschichte erzählen? Ich habe nur eine. Es tut mir leid, Markus.
Ich lasse dich heute erzählen, bis du keine Lust mehr hast, Thomas.
Nein, ich garantiere dir, das ist die letzte. Aber wir hatten ja vorher über den Flug gesprochen, den er ja sehr werbewirksam im Endeffekt bedient hat. Und das Ganze war schon ein Medienspektakel, was durch ganz Europa ging. Und man höre und staune, Ludwig XVI. Hat sich dann gedacht, um sein Volk zu begeistern, macht er das Gleiche, aber er hat halt einen Fehler gemacht. Er hat es im Schlosspark von Versailles gemacht und es hat halt das Volk nicht mitbekommen. Ich stelle mir gerade dieses lustige Bild vor.
Ja.
Als Abschluss zu unserer heutigen Folge.
Sehr schön, Thomas. Dann vielen Dank, dass du uns in diese Welt geführt hast, ja, von einem Kerker ausgehend, ja, wo dieser Mann eine Nacht oder auch mehrere Nächte, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, verbracht hat, um an sein Volk zu spüren und sein Volk irgendwie zu erfahren. Es ist ihm nicht immer gelungen, aber dir ist es gelungen, uns in diese Zeit zu entführen und so wie ich dich kenne, wird der Josef uns dann irgendwann nochmal begegnen, vielleicht an einem anderen Ort. Er ist einfach zu interessant und zu dominant bei den Habsburgern, dass wir ihn jetzt einfach links liegen lassen für den Rest der Folgen.
Lassen wir uns überraschen, ob wir noch einen Ort finden, der es wert ist, mit ihm zu besprechen. Markus, herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal bei Habsburg to go. Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion der Sounds GbR. Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.